Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu zu uns gestoßen sind heute Nachmittag. Haben alle ein Blatt bekommen? Hand hoch, alle haben es. Das Thema heute Nachmittag ist das fünfte Buch Mose, das Buch Deuteronomium. Wir haben nun alle Bücher Mose durchgearbeitet in der Übersicht, wenn der Nachmittag vorbei ist. Wir beginnen nochmals mit einer Übersicht über die Abfolge der ersten fünf Bücher der Bibel. Wir haben gesehen an den vergangenen Bibelstudientagen, dass es eine innere Logik gibt in dieser Unterteilung der Schriften Moses in fünf Bücher. Das erste Buch Mose zeigt uns mit der Beschreibung des Sündenfalls, die von Gott vollkommen erschaffene Natur beschreibt, die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Der Mensch hat alles, was Gott sehr gut gemacht hat, zerstört und verdorben. Das ist die große Botschaft des ersten Buches Mose. Das zweite zeigt den Ausweg aus der Not. Das zweite Buch Mose mit dem Auszug aus Ägypten beschreibt die Erlösung durch das Blut des Lammes, durch das Blut des Passahlammes. Gott zeigt, wie der Mensch aus der Not, der Sünde und des Todes auf der Grundlage eines Stellvertreters Befreiung erfahren kann. Das zweite Buch Mose bringt ein Volk in die Gemeinschaft zurück zu Gott. Es endet ja mit dem Haus Gottes, mit der Stiftshütte. So wie der Mensch im ersten Buch Mose aus der Gemeinschaft im Garten Eden entfremdet wurde, so findet er im zweiten Buch Mose zurück. Daran schließt das dritte an. Es geht dort um die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Das vierte Buch Mose beschreibt ausführlich die Wüstenwanderung Israels. Da geht es also darum, wie ein erlöstes Volk durch eine Welt von Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten hindurchgehen muss. Und nun das fünfte Buch Mose. Es enthält die Belehrung über Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Im vierten Buch Mose wird viel über Ungehorsam gesprochen. Und es werden viele traurige Geschichten erzählt. Und das fünfte Buch Mose zeigt nun, wenn der Mensch wirklich treu in den Wegen Gottes geht, dann kann er im Gehorsam gegenüber Gottes Wort auch Gottes Segen erfahren. Neutestamentlich könnte man das fünfte Buch Mose mit Johannes 14, 21 und 23 überschreiben. Der Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Einige Bemerkungen über Ort, Datum und Autorschaft. Heute Morgen haben wir uns beschäftigt mit Bibelauslegung, aber wie? Und haben gesehen, wie wichtig es ist, wenn man an ein Bibelbuch geht, dass man sich fragt, wo ist das Buch geschrieben worden, zu welcher Zeit, wer hat es geschrieben? Die Antwort bekommen wir aus dem Buch selbst. Wir finden da das Volk Israel ganz am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung. Da hielt Mose gerade vor dem Eingang zum verheißenen Land 8 Abschiedsreden. Der Ort ist also die Arava, Es heißt in vielen Übersetzungen in der Ebene. Aber das ist nicht irgendeine Ebene, sondern hebräisch Arava meint diese Tiefebene der Jordansenke. Das ist der tiefste Ort der Welt. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also eine ganz besondere Ebene. Da in der Arava, jenseits des Jordans, also im heutigen Jordanien, gegenüber von Jericho, im Land Moab, da hielt Mose am Eingang zum verheißenen Land diese 8 Abschiedsreden. Ich lese 5. Mose 1, Vers 1. Dies sind die Worte, welche Mose zu ganz Israel geredet hat, diesseits oder jenseits, je nach Übersetzung, des Jordan in der Wüste, in der Ebene, das ist in der Arava, Suf gegenüber zwischen Paran und Tophel und Laban und Hazeroth und die Sahaf. Und dann Vers 3, und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, da redete Mose zu den Kindern Israel, nach allem, was der Herr ihm an sie geboten hatte. Also wir können das schön datieren, 1.11.40. Wer ist der Autor? Gut, die Reden wurden von Mose gehalten, aber wir finden auch eine Angabe in 5. Mose 32, 49 über die Verfasserschaft. Das ist 31, das ist ein Schreibfehler, 31, Vers 24. Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss. Da gebot Mose den Leviten, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes. 31, 24 und folgende, sagt also deutlich, Mose hat auch dieses Buch abgefasst. Das Kapitel 34 beschreibt seinen Tod. Und da müssen wir nicht annehmen, dass Mose auch dieses Kapitel geschrieben hat. Nach der rabbinischen Überlieferung war das Josua. Aber sonst, die 33 Kapitel davor stammen von Mose selbst. Das ist wichtig, weil die liberale Theologie, die leugnet ja die ganze Autorschaft der 5 Bücher Mose. Und spricht sie also Mose ab, datiert sie um viele Jahrhunderte runter. Das 5. Buch Mose wird datiert auf 621, also als eine Fälschung aus der Zeit des Königs Josia. Da wurde ja das 5. Buch Mose entdeckt im Tempel und die liberale Theologie in völliger Frechheit hat behauptet, das war nicht eine Entdeckung, sondern in dieser Zeit wurde das Buch unter dem Namen von Mose herausgegeben als Fälschung. Aber im Neuen Testament, immer wieder, wenn auf den 5 Büchern Mose zitiert wird, werden ganz deutlich diese Bücher Mose selbst zugeschrieben. Jetzt gehen wir über zu den Besonderheiten des 5. Buches Mose. Im Hebräischen heißt es nicht so platt, 5. Buch Mose. Das ist eine Erfindung. Diese Bezeichnung 1 bis 5 ist nicht gerade sehr sinnvoll, wenn man einfach die Bücher durchnummeriert. Wir haben gesehen, dass alle Bücher Mose haben einen Titel im Judentum, der aus den ersten Versen genommen wurde. Aus dem Text der ersten Verse. Hier haben wir ganz am Anfang, Vers 1, dies sind die Worte, Elle Hadvarim. Dies, die Worte. Und darum nennt man es ganz kurz im Judentum Hadvarim, die Worte. Oder wenn man einen langen Titel sagen will, Elle Hadvarim, dies sind die Worte. Ich habe bereits verraten, es geht ja in diesem Buch um 8 Reden. die Mose hält. Und es geht um Belehrung über Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das Wort Gottes steht also ganz zentral hier und der Titel passt wunderbar. Hadvarim, die Worte. Es ist wirklich das Buch des Gehorsams. In der griechischen ältesten Übersetzung der Bibel, in der Septuaginta, um 280 vor Christus in Alexandria, angefertigt von Juden, da hat man das übersetzt, hat man den Titel in dieser Übersetzung angegeben mit Deuteronomion, was auf Griechisch heißt Wiederholung oder auch Kopie. Im Text von 5. Mose 17, 18, wo gesagt wird, später, wenn ihr einmal Könige haben werdet, dann soll der König eine Kopie von diesem Buch anfertigen und jeden Tag darin lesen. Dieses Wort Kopie heißt dann in der Übersetzung dort Deuteronomion. Der Titel ist gar nicht so schlecht, denn es ist tatsächlich so, dass Mose am Ende der Wüstenwanderung nochmals all die Gesetze, die Gott Israel in der Wüste gegeben hat, wiederholt. Sie Israel also nochmals ganz neu vorstellt. Und nun, wichtig, es ist eben nicht eine platte Wiederholung, sondern die Gebote werden aus der Situation der Wüste übertragen auf die neue Situation im Land. Also dieser Wechsel von einem Wüstenvolk zu einem Volk, das ins verheißene Land eingeht, das war ein ganz kritischer Moment, wie wir noch sehen werden. Und da galt es zu wissen, wie müssen wir nun die Dinge, die wir nun gewohnt waren, in der Wüste zu tun, wie sollen wir die ausführen, wenn wir im verheißenen Land drin sind. Es geht also um eine Auslegung des Gesetzes durch Mose. Da haben wir ein wichtiges Wort in 5. Mose 1, Vers 5. Diesseits, oder man kann auch übersetzen jenseits, des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach. Das Wort auslegen, BR, heißt auslegen, erklären. Also das fünfte Buch Mose legt die früheren Gesetze aus 2. Mose bis 4. Mose aus. Das fünfte Buch Mose spricht verschiedene Male über das fünfte Buch Mose. In Kapitel 17, 18, da haben wir das Königsgesetz. Vers 14 heißt es, wenn du in das Land kommst, dass der Herr dein Gott dir gibt und es besitzest und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, gleich allen Nationen, die rings um mich her sind. Das nimmt bereits die Geschichte aus dem ersten Buch Samuel vorweg. Um Jahrhunderte. Denn Jahrhunderte später kam dann dieser Wunsch. Gut, und hier wird bereits geregelt, wie das gehen soll, was der König alles tun soll. In Vers 18, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königstums sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern und den Leviten liegt. Und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um zu beobachten, alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen, sie zu tun. Tägliches Bibellesen wurde hier verlangt vom König, dass er täglich im fünften Buch Mose lesen soll. Eben in dem Buch des Gehorsams. Weiter, 31, 24, das haben wir gerade eben gelesen. Da wird erklärt, dass Mose alles bis zum Schluss, also bis Kapitel 33, in ein Buch geschrieben hat. Und dann wird gesagt, in Vers 26, dass dieses Buch neben die Bundeslade gelegt werden soll. 28, 58. Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen des Herrn, deines Gottes fürchtest, so wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommenschaft außergewöhnlich machen. Also das Buch, das fünfte Buch Mose wird hier in 5. Mose nochmals ausdrücklich erwähnt. Und weiter 29, Vers 26. Ich lese ab Vers 24. Da wird gesagt, ihr kommt in das Land. Aber wenn ihr ungehorsam seid, wird der Herr euch aus diesem Land wieder hinauswerfen. Und dann werden die anderen Völker sich Gedanken machen, warum seid ihr aus dem Land hinausgeworfen worden. Und da wird schon erklärt Mose, bevor Israel ins Land ging, was einmal die Völker sagen werden, wenn Israel aus dem Land hinausgeworfen sein wird. Und alle Nationen werden sagen, warum hat der Herr diesem Land also getan? Weshalb diese große Zornglut? Und man wird sagen, darum, dass sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen gemacht hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederbeugten, Göttern, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Da entbrannte der Zorn des Herrn über dieses Land, so dass er den ganzen Fluch über dasselbe gebracht hat, der in diesem Buch geschrieben ist. Und der Herr hat sie herausgerissen aus ihrem Land im Zorn und im Grimm und in großem Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es an diesem Tag ist. Das ist schon gewaltig. Wenn man denkt an die 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes ab dem Jahr 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert. Das ist tatsächlich so gekommen. Und die Völker haben sich gefragt, warum sind die Juden in alle 5 Kontinente zerstreut worden? Warum findet man sie in den USA? Warum findet man sie in Südamerika? Warum in Afrika? Warum in Europa? Warum im fernen Osten? Warum in Australien? Warum sind sie aus dem Land hinausgeworfen worden? Und da wusste man, in aller Welt wurde die Bibel verbreitet in den vergangenen 2000 Jahren. Man wusste, es stand eben im 5. Buch Mose. Das war schon damals im 5. Buch Mose vorausgesagt. Also es ist schon dramatisch, wenn man denkt, Mose schreibt, man wird dann einmal sagen, schaut mal, im 5. Buch Mose steht das und es ist so gekommen. Und vielleicht nebenbei gesagt, das 5. Buch Mose hat man ja auch in Qumran gefunden, in den Höhlen von Qumran. Und zwar war es ein besonders beliebtes Buch in Qumran. Also man hat sehr viele verschiedene Fragmente vom 5. Buch Mose gefunden. Und die sind also untergebracht worden in den Höhlen im Jahr 68 nach Christus. Und diese Zerstreuung in alle Welt geschah ab dem Jahr 70 in einem jahrhundertedauernden Prozess. Also niemand kann sagen, das ist sicher mal später aufgeschrieben worden und dann so als Prophetie ausgegeben worden. Unmöglich. Wir haben Abschriften vom 5. Buch Mose aus vorchristlicher Zeit. Das ist also schon recht dramatisch, würde ich sagen. Also das zu 5. Mose über 5. Mose. Die 8 Reden sind diese. Kapitel 1, Vers 1 bis 4, 43. Da gibt Mose einen Rückblick auf die 40 Jahre Wüstenwanderung. Dann die zweite Rede beginnt Kapitel 4, 44 bis Kapitel 26. Das ist die längste. Da wiederholt Mose die Gesetze. Die 10 Gebote. Und er legt sie aus bis im Detail, wie das im Land in der neuen Situation angewandt werden muss. Dann kommt eine dritte Rede, Kapitel 28, 29. Es ist eine ernste Warnung, auf Gottes Wort zu hören. Viertens, in Kapitel 29 bis 30, da wird ein neuer Bundesschluss mit Israel vollzogen. Nicht wahr? Die Generation des Auszuges, die ist ja gestorben. Keiner aus der Generation des Auszugs durfte ins Land gehen, außer 2, Josua und Kaleb. Und nun wurde gewissermaßen der Bund vom Sinai mit der Kindergeneration jetzt inzwischen erwachsen geworden ist, nochmals vollzogen am Eingang zum verheißenen Land. Bundesschluss in den Ebenen von Moab. Fünftens, Kapitel 31, 1 bis 23, da finden wir Ermahnungen für Israel, verschiedene spezifische Ermahnungen. Sechstens, 31, 24 bis 29, bestimmte Vorschriften. Und dann ganz besonders schön das Lied von Mose. Siebter Teil in Kapitel 31 bis 32. Und es bleibt noch Kapitel 33, achte Rede, Segen. Und dann kommt eben das Kapitel mit dem Tod Moses noch hinten an. Acht Reden. Hadvarim, die Worte. Jetzt ist es interessant, das erste Buch dieses Blocks von fünf Büchern mit dem letzten zu vergleichen. Im ersten Buch Mose haben wir doch gefunden, wie die Schlange Gottes Wort als Lüge bezeichnete. Die Schlange hat ausdrücklich zu Eva gesagt, Gott soll gesagt haben, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum isst. Das ist überhaupt nicht wahr. Ihr werdet sein wie Gott. Und das möchte Gott nicht. Gott ist ein Lügner. Gottes Wort ist Lüge. Das hat dann den Fall und den Fluch über die ganze Schöpfung gebracht. Und nun schließt das fünfte Buch Mose und zeigt, aber Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, das bringt Segen. Und wie zeigt das Mose? In den ersten vier Kapiteln gibt er einen Rückblick auf die Wüstenwanderung und da zeigt er, schaut mal, all die Stationen, überall wo ihr Gott untreu geworden seid, dann hat das schwere Konsequenzen gehabt. Und immer wenn ihr in der Wüstenwanderung, wenn ihr Gott gehorsam gewesen seid, dann habt ihr auch Gottes Segen erlebt. Und in 5. Mose 28 speziell, da haben wir eine Prophetie über die ganze zukünftige Geschichte Israels bis ans Ende. Und da zeigt Mose prophetisch, wenn Israel Gott gehorsam sein wird, wird der Segen über es kommen. Und wenn sie ungehorsam sind, dann wird der Fluch über euch kommen. Und es hat sich alles, jedes Wort erfüllt. In 5. Mose 28. Also Mose zeigt, illustriert anhand der Geschichte und anhand der Prophetie, dass Gehorsam Segen bringt und Ungehorsam Fluch. Als Antwort auf die Lüge der Schlange. In 1. Mose, da wird uns gezeigt, wie der Mensch in einem herrlichen, wunderbaren Garten, reich bewässerten Garten, durch Ungehorsam zu Fall gekommen ist. 1. Mose 2 und 3. Und in 5. Mose, da wird der Mensch in der Wüste, in der Arava, zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort aufgerufen. Also ganz interessant, dieser Gegensatz zu sehen. Und da können wir gleich auch anfügen, dass der Herr Jesus bei seiner Versuchung in der Wüste, aber auch auf dem Berg und auch im Tempel, auf der Zinne des Tempels, da hat er gegenüber Satan jedes Mal aus dem 5. Buch Mose, dem Dokument des Gehorsams, zitiert. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Matthäus 4, 1 bis 10 beschreibt die Versuchungsgeschichte. Nachdem der Herr Jesus 40 Tage in der Wüste gewesen war, da werden uns noch die drei letzten Versuchungen gezeigt. Interessant, auch schon die Parallele, die 40 Tage und die 40 Jahre Wüstenwanderung Israels. Und der Herr Jesus zitiert jedes Mal aus 5. Mose, mal aus Kapitel 8, 3, 6, 16. Und da ist ein Schreibfehler, 6, 16 und 6, 13. Jawohl. Und besiegte damit den Satan. Noch etwas. In 1. Mose wird uns ausführlich beschrieben, wie Gott Abraham mehrmals, dann Isaak und Jakob das Land Kanaan verheißen hat. Für die Erzväter und für ihre Nachkommen. Ich habe hier eine ganze Fülle von Stellen, also 1. Mose 12, 13, 15, 21, 17, 26, 28 angeführt. Gott verhieß im 1. Buch Mose das Land Kanaan. Und nun im 5. Buch Mose sehen wir die Erfüllung. Die Nachkommenschaft Abrahams über Isaak und Jakob steht jetzt am Eingang zum verheißenen Land, gerade gegenüber Jericho, um es in Besitz zu nehmen. Noch etwas. In 1. Mose beginnt es ja mit der Schöpfung. Gottes Wort brachte die ganze Schöpfung ins Dasein. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Im 5. Buch Mose wird gezeigt, Gottes Wort erfüllt sich in der ganzen Schöpfung. Zum Beispiel 5. Mose 28, Vers 64. Da sagt Mose voraus, wenn Israel nicht Gott Gehorsam leistet, was geschehen wird. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das jüdische Volk soll zerstreut werden unter alle Völker. Ist alles geschehen. In einem Jahrhunderte dauernden Prozess ab dem Jahr 70. Und die Bilanz ist 13 Millionen Tote. 70 nach Christus bis heute. Man könnte bei diesen Versen meinen, Mose wäre in den Konzentrationslagern gewesen und hätte die Bilder vor Augen gehabt. Aber der Herr sagt, unter alle Völker von einem Ende der Erde bis zum anderen wird sich all diese Prophetie erfüllen. Gottes Wort erfüllt sich in der ganzen Schöpfung. Ich habe schon darauf hingewiesen, der Übergang von der Wüste ins Land war ein ganz kritischer Übergang. Sehr gefährlich. Warum? Weil Israel nun dran war, einen Übergang zu erleben von einer reinen Viehzüchtergesellschaft zu einer Agrarwirtschaft. Und warum ist das etwas Gefährliches? Weil bei der Agrarwirtschaft, da ist man in Kanaan abhängig vom Regen. Und wenn der Regen ausbleibt, was im Nahen Osten eben immer wieder sein kann, also ein bisschen anders als wir hier, da kommt er auch dann, wenn man nicht unbedingt will. Aber dort kann das ein echtes Problem sein. Und wenn der Regen ausbleibt, hat das unbedingt Hungersnot zur Folge. Im Gegensatz übrigens zu Ägypten, wo Israel herkam. Ägypten war nicht vom Regen abhängig. Es gibt ja fast keinen Regen in Ägypten im Vergleich dazu. Aber Ägypten hat den Nil. Und der bringt das Wasser aus Schwarzafrika. Und dort ist das normal, dass es regnet in den Tropen. Tropisches Wasser. Und so ist der Nil einfach gewissermaßen unabhängig, ist der Nil gewissermaßen der Lebensspender für Ägypten, unabhängig vom Regen. Darum finden wir doch in der biblischen Geschichte, wie Abraham, als es Hungersnot gab in Kanaan, der ging nach Ägypten. Und wir kennen die Josefs Geschichte, wie man Zuflucht gefunden hat in Ägypten. Alles wegen dem Nil. Ja, aber Kanaan soll ganz anders sein. Und da ist es eine Gefahr, dass die Menschen versuchen, in dieser Notsituation der Abhängigkeit vom Regen Hilfe anderswo zu suchen. Und die Kanaaniter haben einen furchtbaren, abscheulichen Fruchtbarkeitskult entwickelt. Mit Tempelprostitution, so schlimm, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen. Man hat das ja immer gewusst, dass es schlimm war. Aber im 20. Jahrhundert hat man bei den Ausgrabungen in Ugarit in Nordsyrien, hat man ja 15.000 kanaanitische Tafeln gefunden. Und es ist ganz abscheulich, was darauf steht. Also da ist eine perverse Pornografie an Texten ans Licht gekommen, das kann man sich nicht vorstellen. Die versuchten also durch Unzucht gewissermaßen die Fruchtbarkeitsgötter zu bewegen, wie der Baal, dass er Regen und Fruchtbarkeit bewirkt. Und so war also Israel in der Gefahr, nun in genau das Gleiche zu fallen, wenn sie in die neue Situation des Landes kämen. Und darum wird also hier ganz ernstlich, ich habe ja hier eine Vielzahl von Stellen aus 5. Mose aufgelistet, wird da gewarnt vor dem Götzendienst. Und wir wissen ja, das ist in der Folge der Geschichte Israels, ist das Problem Nummer 1 geworden. Bis zum babylonischen Exil war das Problem Götzendienst, Baalskult immer und immer wieder war das die Schlinge, dass die Generationen zu Fall gekommen sind in Israel. Übrigens, ich habe gesagt, sie sind eine Agrarwirtschaftsgesellschaft geworden im Land, aber das nur zum Teil. Denn das Land Kanaan ist ja ein interessantes Land. Es besteht zu einem Teil von sehr fruchtbarem Land, vor allem im Norden. Das eignet sich für Landwirtschaft, Agrarwirtschaft. Aber der Süden, das ist die Wüste Judäa. Nun, das Wort Wüste Judäa im Hebräischen, Midbar, meint eigentlich ein Weideland, eine Weidesteppe. Das ist nicht eine tote Wüste, sondern es ist eine Wüste, die sich sehr gut eignet für Kleinviehzucht, für Schafe und Ziegen. Und im Nahen Osten muss man ja das deutlich trennen, weil wenn die Schafe und besonders die Ziegen, die fressen die Grasnarbe ab, die beißen sehr tief nach unten. In der kürzesten Zeit können Ziegen im Nahen Osten fruchtbares Land in eine Wüste verwandeln. Darum muss man also Landwirtschaft, Agrarwirtschaft und Kleinviehzucht ganz streng trennen. Und das verheißene Land war so aufgegliedert, dass man einen Teil hatte, der war super für Agrarwirtschaft und die Wüste Judäa war ideal für Kleinviehzucht. Bethlehem zum Beispiel liegt gerade an der Grenze zur judäischen Wüste. David war ein Schafhirt und so ist er von Bethlehem mit den Schafen immer in die Wüste Judäa gegangen. Und so war also das Land Israel ein Land, das von Milch und Honig fließt. Dieser Ausdruck kommt am häufigsten vor in 5. Mose. Ein Land, das von Milch und Honig floss. Der Honig, der Wasch, meint nicht unbedingt Bienenhonig, es war nicht ein Land, wo man dauernd gestochen wurde, sondern bezeichnet auch Fruchtsäfte, so verdickte Fruchtsäfte. Das bezieht sich auf das Agrarwirtschaftsland und die Wüste war das Land mit den Schafen und Ziegen, wo die Milch floss. Das ist diese Zweiteilung in Gottes Plan, dieses auserwählte Land, ein Land, das von Milch und Honig floss. Aber eben, das Nordland war besonders gefährlich für Götzendienst. Der nächste Punkt auf dem Blatt, ich habe das bereits angetönt, hier am Eingang zum Land erneuerte Mose den Bund vom Sinai mit der zweiten Generation. Die Elterngeneration des Auszugs war tot, bis auf Josua, Kaleb und natürlich Mose. Aber Mose starb dann auch gerade nach der Rede. Und da lesen wir 5. Mose 11, 26. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg abweicht, den ich euch heute gebiete, um anderen Göttern nachzugehen, die ihr nicht kennt. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen erteilen auf dem Berg Gerizim und den Fluch auf dem Berg Ebal. Vers 32, und so achtet darauf, alle die Satzungen und die Rechte zu tun, die ich euch heute vorlege. Dann weiter, Kapitel 27, 9 bis 10. Und Mose und die Priester, die Leviten, redeten zu dem ganzen Israel und sprachen, schweige und höre, Israel. Nicht wahr, wenn man gut zuhören will, muss man selber nicht schwatzen. Schweige und höre, Israel. An diesem Tag bist du dem Herrn, deinem Gott, zum Volk geworden. So gehorche der Stimme des Herrn, deines Gottes, und tu seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete. Die zweite Generation wird hier gewissermaßen zum Volk Gottes gemacht. Und dann 28, 69. Das sind die Worte des Bundes, welchen der Herr im Land Moab dem Mose geboten hat, mit den Kindern Israel zu machen. Außer dem Bund, den er am Horeb mit ihnen gemacht hatte. Da sehen wir ganz klar, dass das eine Bündniserneuerung mit der zweiten Generation war. Nun, wenn man so die häufigen Wörter anschaut im fünften Buch Mose, so mag auffallen, darin kommt circa 50 Mal das hebräische Wort Shama vor. Und zwar 50 Mal im Sinn von hören auf Gottes Wort. Oder gehorchen, dem Wort Gottes gehorchen. Also ein ganz typisches Wort, dieses Wort Gehorsam. 5. Mose 6, Vers 1 als Beispiel. Und dies sind die Gebote, die Satzungen und die Rechte, welche der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut, in dem Land, wohin ihr hinüberzieht, und es in Besitz zu nehmen, auf dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um zu beobachten alle seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir gebiete. Dass du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn und auf dass sich deine Tage verlängern, so höre denn Israel, Shama, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir wohlgehe. Und dann auch Vers 4. Höre Israel, Shama. Auch das wieder. Dann 28,1 haben wir schon mal gelesen. Auch da wird aufgerufen zum Hören. 50 Mal in diesem Sinn. Dann circa 50 Mal kommt das Wort Shamar vor im Sinn von Gottes Wort beobachten, achten, halten, bewahren. Ein Beispiel ist Kapitel 6, Vers 40. Nein, Kapitel 4, Vers 40. Und beobachte, Shamar, seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Also beobachten, einhalten, bewahren, darauf achten. 14 Mal kommt das Wort Zachar vor im Sinn von Gedenken. Gedenken, was Gott getan hat. Zum Beispiel Kapitel 5, 15. Und gedenke, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Oder Kapitel 8, Vers 2, ganz wichtig. Es geht ja um einen Rückblick auf die 40 Jahre der Wüstenwanderung. Und du sollst gedenken, Zachar, des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Dann wird erklärt, schaut mal, wie Gott euch in den Nöten der Wüstenwanderung dauernd versorgt und getragen hat. Gedenkt. Dann etwas ganz Besonderes, Am fünften Buch Mose ist das Gebot, das wir bereits gelesen haben in Kapitel 31, 24 bis 27, dass dieses Buch ins Allerheiligste gebracht werden sollte. Neben die Bundeslade. Dort musste dieses Dokument des Gehorsams gelagert werden. Und es wird dort ausdrücklich gesagt, zum Zeugnis gegen Israel. Weil Gott wusste, dass Israel ungehorsam sein würde. Und dass all diese Katastrophen der Zerstreuung unter alle Völker kommen würden. Und darum sollte im Tempel dieses Buch als Dokument aufbewahrt werden. Übrigens, darum hat man später in der Zeit von Josia, der Zeit der Könige, hat man das fünfte Buch Mose bei einer Tempelrenovation des Salomo-Tempels wieder gefunden. Das kam da ans Licht. Und das war übrigens der Autograph, also das Original von Mose geschrieben, das man dort fast 1000 Jahre später wieder gefunden hatte. In 2. Könige 22, 8, können wir das kurz aufschlagen. Da sind wir also in diesem Jahr 621. Und der Josia gab es eine Erweckung und da wurde der Tempel Salomos erneuert, ausgebessert. Vers 8, und der hohe Priester Hilkia sprach zu Schaffan, dem Schreiber. Übrigens, von diesem Schaffan hat man original ein Siegel gefunden. Mit seinem Fingerabdruck drauf. Man kann ihn sogar mit dem Fingerabdruck identifizieren. Das mit dem Fingerabdruck ist von einem anderen Schreiber, ist von einem Schreiber des Buches Jeremia. Aber aus Schaffan hat man mit Siegeln hat man belegen können. So. Seine Existenz. Sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und er las es. Und dann wurde es vor dem König vorgelesen und er hat dann die Kleider zerrissen und gesagt, wir haben ja gar nicht danach gehandelt. Jetzt muss Gottes Gericht über uns kommen. Und weil er sich gedemütigt hatte, hat Gott Josia verschont. Aber schon eindrücklich eben dieses fünfte Buch Mose in der Stiftshütte und im Tempel Salomos. Dann eine weitere Gesetzgebung, 31,9. Bis 13 fordert, dass das fünfte Buch Mose alle 7 Jahre in einer Großlesung vor den Ohren des ganzen Volkes verlesen werden sollte. Und zwar ausdrücklich vor den Erwachsenen, den Kindern, den Kindlein und den Fremden in Israel. Ich lese. Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder und er gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen. Und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor dem ganzen Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen, und die Kindlein und deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen es hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen. Alle Tage, die ihr in dem Land lebt, wohin ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Also höchst feierlich, ausdrücklich das fünfte Buch Mose, alle 7 Jahre, jeder in Israel und selbst die Fremden in Israel, die mussten das fünfte Buch Mose speziell kennen. Jede Generation sollte es zu hören bekommen, von Kindsbeinen an. Ich habe das schon erwähnt, das nächste, das Königsgesetz in 5. Mose 17, 18 bis 20, fordert die Anfertigung einer Kopie, speziell für den König in Israel. Jeden Tag soll darin gelesen werden. Der König muss danach leben und er darf nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. Und dann wird gesagt, damit er sich nicht erhebt über seine Brüder. Also das Wort Gottes führt uns zu Demut, weil wir uns dann nämlich im Licht Gottes sehen. Wenn wir uns mit unseren eigenen Augen anschauen, dann bekommen wir so ein verdrehtes Bild, Selbstbild, dass wir zu Hochmut kommen. Im Gegensatz dazu kann man auch zu Minderwertigkeitskomplex kommen. Das ist beides eine Verdrehung der Realität. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, dann bekommen wir das richtige Selbstbild. Dann etwas weiteres, was ganz speziell ist für 5. Mose. Das ist die Ankündigung des Messias als großen Propheten. 5. Mose 18, Vers 15. Der Zusammenhang ist der. Es wird erklärt zunächst, dass die Kanaaniter furchtbare Esoteriker und Okkultisten sind. Und die hören auf spiritistische Medien, die hören auf Wahrsagerei, auf Bannsprecher und so weiter. Aber das soll Israel auf keinen Fall tun. Also nie solche Informationen aus dem Jenseits holen, wie das die Kanaaniter machen. Und im Anschluss dazu heißt es Vers 15, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn, meines Gottes, hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Sie hatten so Angst, die direkte Stimme Gottes am Sinai zu hören und diese furchtbaren Feuererscheinungen zu sehen. Da sagten sie, das möchten wir nicht mehr. Und Gott sagt, gut, einen Propheten gleich dir will ich ihnen erwecken, aus der Mitte ihrer Brüder. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. Das ist der Messias, der Prophet, der wie Mose Gesetzgeber und Volksführer sein sollte. Darum, ein Propheten gleich mir. Nun sehen wir ganz deutlich, zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, dass sich das auf Jesus Christus bezieht. Petrus zitiert nämlich diese Stelle und sagt in Bezug auf Jesus Christus, den Messias, Moses hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgend er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die irgend auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Das bezieht Petrus ganz klar auf Jesus Christus. Dann weiter sehen wir, dass das Volk Israel damals eine klare Vorstellung hatte von dieser Stelle über den Propheten. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 14, bei dem Wunder der Brotvermehrung dort, da sehen wir die Reaktion des Volkes. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. 47, es war im Tempel, Jesus Christus war auch am Laubhüttenfest. Etliche nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte von Jesus Christus hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus, der Messias. Also diese Prophetie war ein Begriff in Israel. Allerdings, wenn man in der rabbinischen Literatur nachliest, findet man beides, solche, die diese Stelle auf den Messias bezogen und solche, die nicht unbedingt eine messianische Bedeutung in diesen Versen sahen. Und das sieht man auch niedergeschlagen, zum Beispiel in Johannes 1, als Johannes der Täufer auftrat. Das war ja eine Sensation in Israel, weil man seit Jahrhunderten keine solchen Propheten mehr gehabt hat. Ich lese Johannes 1, 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden, also die führenden Juden aus Jerusalem, Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus, der Messias. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elias? Mit Bezug auf das letzte Kapitel im Alten Testament, Malachi, sagt Malachi 4, dass Elias noch kommen sollte. Bist du Elias? Und er sagt, ich bin's nicht. Weil manche meinten, der Elia im Buch der Könige, der in den Himmel gefahren ist, der würde wiederkommen. Und er sagte, nein, das bin ich nicht. Und dann heißt es weiter, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Auf das wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesajas der Prophet gesagt hat. Er bezog sich auf Jesaja 40. Aber da sehen wir, wie da zum Teil unterschieden wird zwischen der Prophet und der Christus, der Messias. Wichtig, wir haben gelesen in 5. Mose 18, Gottes Wort wird im Mund dieses Propheten sein. Und er wird alles verkündigen, was Gott ihm aufträgt. Und wer nicht auf diesen Propheten hört, kommt unter Gottes Gericht. Und jetzt sehen wir, wie das 5. Buch Mose den Gehorsam Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber ganz speziell fokussiert auf das Kommen des Messias. Da wird letztlich Israels Gehorsam getestet werden. Werden sie auf den Propheten, nicht auf irgendeinen Propheten, auf den Propheten hören oder nicht? Und wir haben gelesen, wer nicht auf die Stimme dieses Propheten hören wird, von dem werde ich es fordern, durch Gericht. Dann wird, gerade im Anschluss an diese verlesenen Verse, wird gewarnt vor falschen Propheten. 5. Mose 18, Vers 20 bis 22. Das wird auch schon gemacht in 5. Mose 13, 1 bis 5. Es ist interessant, wir haben da zwei verschiedene Typen von falschen Propheten. In 5. Mose 13 heißt es, wenn ein Prophet kommt, der sagt ein Zeichen voraus und dann trifft es ein, aber der verführt euch zu anderen Göttern, dann ist es ein falscher Prophet. Auch wenn eingetroffen ist, was er sagte. Aber wenn seine Lehre falsch ist, dann hat die Prophetie, die sich erfüllt hat, keinen Wert. Und in 5. Mose 18, am Schluss, da wird gesagt, wenn ein Prophet kommt und er spricht im Namen Gottes, aber die Voraussage trifft nicht ein, dann ist es ein falscher Prophet. Wenn auch nur eine Aussage nicht eintrifft, ist er ein falscher Prophet und in jedem Fall steht darauf die Todesstrafe. Es ist ja schon nebenbei gesagt, schon interessant, wir haben ja heute in der Christenheit ein Aufwachen von neuen Propheten und eine Überfülle von Falschprophezeiungen. Und die Gemeinde hat ja keinen Auftrag, die Todesstrafe auszuüben. Ich habe ja schon heute Morgen darüber gesprochen. Aber die Gemeinde hat den Auftrag, die Zucht zu üben. Aber da geschieht überhaupt nichts. Dann sagt man, ja, das ist ein Amerikaner und die übertreiben halt manchmal ein bisschen. Ja, man konnte doch keinen Propheten damit entschuldigen und sagen, das ist halt in Galiläa, die sprechen vielleicht ein bisschen mehr als Jerusalemiter. Das geht doch nicht. Also eine einzige Aussage, die nicht eintrifft, ist der Erweis, es handelt sich um einen falschen Propheten. Und dieser Maßstab in der Prüfung der Propheten, der ist nicht geringer geworden. Ja, dann der nächste Punkt. Man kann sagen, das fünfte Buch Mose ist im eigentlichen Sinn das Buch des Landes. Circa 159 Mal wird das Land, das verheißene Land, darin erwähnt. Ich habe das mal so ausgezählt. Circa 125 Mal bezieht sich das Wort Eretz, Land auf Hebräisch, auf das verheißene Land. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, Adama, Erdbodenland, bezieht sich etwa 34 Mal auf das verheißene Land. Ja, eben, das Volk steht am Eingang des Landes, es soll hineingehen, die Gesetze da anwenden und warten, bis der Prophet kommt und dem müssen sie Gehorsam leisten. Sonst gibt es eine Katastrophe, eine nationale Katastrophe. Gut, es ist 5:10, wir machen jetzt Pause. Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei dem Thema, das fünfte Buch Mose ist das Buch des Landes. Und damit zusammenhängt gleich der nächste Punkt auf unserem Blatt. Das fünfte Buch Mose erwähnt den auserwählten Ort für den Gottesdienst im Land. Der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Und zwar 21 Mal. Ich habe hier auf dem Blatt alle 21 Stellen angegeben. Beispielhaft lesen wir aus Kapitel 12, Vers 4. Und jetzt müssen wir uns ganz klar vor Augen halten, die Stiftshütte wurde ja von Ort zu Ort transportiert. Der transportable Tempel, ein Elementbau, ideal für die Wüstenwanderung. Aber jetzt im Land sollte Israel ansässig werden und da sollte es auch schließlich einen Ort für die Anbetung geben. Einen einzigen Ort, den der Herr auserwählen wird. 12, Vers 4. Den Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer und eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand. Und so weiter, Vers 11. Der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und alle Auswahl eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 13. Hüte dich, dass du nicht deine Brandopfer an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern. Und dort alles tun, was ich dir gebiete. Und so weiter und so fort. Dieser Ort wird also 3x7 erwähnt. Aber Mose erwähnt nie den Namen des Ortes. Einzig 17:8, da wird gesagt, man soll hinaufziehen zu diesem Ort. Ganz am Schluss, wenn es um Streitigkeiten geht, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und dort soll dann auch das höchste Gericht in Israel seinen Sitz haben. Hinaufziehen, hebräisch Allah, weist also darauf hin, dass es sicher nicht ein Ort in der Ebene sein wird. Sagen wir in der Schefela, in der Arava oder im Tal Jesrael, die haben Magedon-Ebene und so weiter. Also irgendwo oben muss das sein. Und noch mehr, wir erfahren in 5. Mose 33, Vers 12 etwas Eigenartiges. Da geht es um den Segen über alle 12 Stämme Israels. Von Benjamin heißt es, Vers 12. Von Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Ja, wir müssen genau lesen. Wer wohnt zwischen seinen Schultern? Vielleicht würde manche so spontan denken, ja, Benjamin wohnt zwischen den Schultern des Herrn. So quasi wie ein Kind auf den Rücken gebunden. Nein. Benjamin ist der Liebling des Herrn. Und in Sicherheit wird er, der Herr, bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn, also der Herr beschirmt Benjamin den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Es kam später so heraus, der Tempelberg Zion ist geografisch so gelegen, dass die Grenze zwischen dem Stammesgebiet von Juda und Benjamin genau über den Berg hineingeht. Das Tempelhaus lag im einen Stamm, der Altar im anderen. Also zwischen Tempelhaus und Altar ging die Grenze zwischen Juda und Benjamin hindurch. Und so kam also das Tempelhaus in Benjamin zu wohnen. Und so wohnte der Herr zwischen den beiden Schulterabhängen des Berges Zion. Der Südabhang und der Nordabhang. Weil Schulter, Ketef auf Hebräisch, braucht man auch für Abhänge von Bergen. Man spricht zum Beispiel heute noch von Ketef Hinnom. Das ist so ein Abhang außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Schulter von Hinnom. Und Gott wird also zwischen den Schultern Benjamins wohnen. Und so wusste man also, im Gebiet von Benjamin auf einem Berg wird der Herr wohnen. Und diese Grenze wird so beschrieben in Josua 15, 8. Das Buch Josua ist ja ein fantastisches Geografiebuch Israels. Das wird das Thema sein im nächsten Bibelschulentag. Gehen wir weiter nach 5. Mose mit Josua. Da finden wir eine Fülle von geografischen Besonderheiten. 15,8. Da wird also die Grenze beschrieben für Juda, für den Stamm Juda. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Das Hinnomtal außerhalb der heutigen Altstadt. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und am Ende der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und die Grenze zog sich herum von dem Gipfel des Berges nach der Quelle des Wassers Nephtoach und lief nach den Städten des Gebirges Ephrons hin. Merken wir, da wird zweimal der Gipfel des Berges erwähnt. Das ist der Berg Zion. Und der Gipfel, das ist der Fels heute in der Oma-Moschee im Felsendom. Das ist die natürliche Bergspitze des Tempelberges, des Berges Zion. 753,7 Meter über Meer. Und da wird also bereits dieser Fels im Bibeltext ausdrücklich erwähnt, der Gipfel des Berges. Und da ging also die Grenze so beim Berggipfel vorbei. Auf dem Berggipfel baute Salomo das Allerheiligste auf dem Felsen. Sieht ihr heute noch die Vertiefung für die Bundeslade. Genau 2,5 auf 1,5 Ellen. Und der Altar war dann davor, auf der anderen Seite der Grenze. In Kapitel 18, Vers 16, da wird das Umgekehrte beschrieben, nämlich die Grenze von Benjamin. Da wird der Grenzverlauf auch da nochmals wiederholt. Vers 15, und die Südseite fing an am Ende von Kirjat Jearim. Das ist auch heute ein Ort ganz in der Nähe von Jerusalem. Und die Grenze lief aus nach Westen hin, und sie lief nach der Quelle des Wassers Nephtoach hin, und die Grenze stieg hinab zu dem Ende des Berges, welcher vor dem Tal des Sohnes Hinnoms in der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und sie stieg das Tal Hinnom hinab nach der Südseite der Jebusiter. Das ist genau das, die Gegenbeschreibung der Grenze für Benjamin. Also das sind die Hinweise, die man im 5. Buch Mose findet. Aber ganz klar wurde das erst geoffenbart in der Zeit von David. David hat um 1004 vor Christus Jerusalem, eine jebusitische Enklave, erobert. Durch prophetische Offenbarung wurde ihm klar gemacht, das ist nun der Ort, den der Herr auserwählt hat und von dem er 21 Mal sprach in 5. Mose. Wir lesen aus Psalm 132, Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe, immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Das ist ein Psalm von David, Vers 1 sagt, gedenke Herr, dem David alle seine Mühsal. Also ganz klar, prophetische Offenbarung, Gott sagte, dies ist meine Ruhe, da will ich wohnen, der Berg Zion. Hier muss ich vielleicht noch erklären, heute, wenn Sie nach Jerusalem gehen, dann heißt der Nachbarhügel Zionsberg. Der hieß aber in biblischer Zeit nicht Zion. Zion war in biblischer Zeit der Tempelberg. Und erst in nachbiblischer Zeit, man kann es zum ersten Mal etwa Ende 1. Jahrhundert nach Christus nachweisen, wurde dieser Nachbarhügel Zion genannt. Ich spreche darum von Zion römisch 1, das ist der Tempelberg, und Zion 2, das ist der nachbiblische Zionsberg. Auch wichtig, weil dort war das urchristliche Quartier. Auch der Obersaal, wo der Herr das letzte Abendmahl eingesetzt hat, liegt auf diesem, auf Zion 2. Die Geistesausgießung am Pfingsten hat auf Zion 2 stattgefunden. Aber wichtig in der Bibel, Zion ist der Tempelberg. Gott hat ihn erwählt. Interessant ist Folgendes, wenn man so eine Karte der 12 Stämme Israels nimmt, dann sieht man, wie das recht zentral liegt. Also dass nicht die Nordstämme sagen können, ja, die Südstämme, die sind so bevorzugt, wir müssen so weit und sie haben so nahe. Und dann ist es auch interessant, dass es eine Stadt und sogar der Tempel so gelegen war, dass er auf der Grenze zwischen zwei Stämmen liegt, damit es ja nicht einem Stamm in den Kopf steigt und er sagt, eigentlich gehört das alles uns. So musste Juda und Benjamin das zusammen teilen. Aber der Herr hat gesagt, er wohnt in Benjamin, zwischen seinen Schultern. Also das zu diesem auserwählten Ort. Warum ist es so wichtig, immer dieser eine Ort? Das sollte ein Zeugnis sein für die umliegenden Völker. Es gibt auch nur einen Gott. Also ein Ort der Anbetung als Zeugnis für den einen Gott. Die Heiden haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Israel, ein einziger Tempel. Aber das gibt ja auch dieses weltpolitische Problem heute. Die El-Aqsa-Intifada drückt ja eigentlich das Zentralproblem des Nahostkonflikts aus. Denn die El-Aqsa, das ist ja die Südmoschee auf dem Tempelberg. Es geht heute um den Kampf um Jerusalem und nicht einfach irgendum Jerusalem, sondern es geht um den Kampf um den Tempelplatz und Zion 1. Es ist aber interessant, die Juden haben ein Problem. Sie können nicht ausweichen. Es gibt keine Alternative zu Zion 1. Sie haben im Jahr 70 durch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, haben sie den Tempelberg verloren. Und dann nie mehr einen Tempel gehabt bis heute, weil es keine Alternative gab. Sie hätten ja in den fünf Kontinenten der Welt, da hätte es ja einiges an Grundstück geben für einen jüdischen Tempel. Ist ja kein Problem. Land gibt es genug. Es gibt keine Alternative. Nur dort. Und das hat die Tora, das 5. Buch Mose, vor 3.500 Jahren festgelegt. Nur an diesem Ort. Hüte dich, deine Brandopfer an irgendeinem anderen Ort darzubringen. nur an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Also wir sehen, dass dieses Gesetz wurde gegeben, bevor das eigentliche Problem entstanden war, im 7. Jahrhundert nach Christus, als die Moslem den Tempelberg der Juden besetzt haben. Und das ist etwas Typisches im Islam. Da, wo die Muslime Gebiet anderer Völker erobert haben, da haben sie sehr gerne, gerade an den Orten, die den Völkern heilig waren, haben sie ihre Heiligtümer hingemacht. Das ist der Grund, warum die Omar-Moschee auf die Bergspitze von Zion 1 gestellt wurde und gleich im Süden, da wo die königliche Säulenhalle war, wo der Herr Jesus vor Kaiaphas stand, da haben sie die El-Aqsa-Moschee hingetan. Übrigens, quasi an dem Ort, wo der Messias durch den hohen Priester zum Tod verurteilt worden ist. Und heute haben wir die El-Aqsa-Intifada. Und die ganze Welt ist ratlos, wie man das Problem lösen soll. Das sind schon dramatische Dimensionen. Aber die haben also immer wieder genau diese Orte besetzt. Die hätten ja ihre Omar-Moschee irgendwo anders bauen können. Nein, die haben sie genau beim Allerheiligsten hingebaut. Und das jüdische Volk ist gebunden durch die Tora. Wir können nicht irgendwo anders. Aber dieses Gesetz hat Mose 2200 Jahre früher gegeben, als dass die Muslime den Tempelberg besetzt haben. Nun, das zum auserwählten Ort. Wir sehen also, wie aktuell das fünfte Buch Mose ist. In jeder Hinsicht. Praktisch, prophetisch, politisch, wie man will. Das fünfte Buch Mose betont, Gott ist Geist. Also die Lehre dieses Buches über Gott ist sehr beachtlich. 5. Mose 4, Vers 12. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt außer der Stimme. Dann weiter, Vers 15. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbt und euch ein geschnitztes Bild macht, das Gleichnis irgendeines Abbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt und so weiter. Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 24 zu der Samariterin, 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Übrigens, das hat der Herr aus einem ganz bestimmten Grund zu dieser Frau gesagt. Das war ja eine Samariterin. Samariter waren ein Mischvolk aus Heiden und etwas israelitischem Blut. Und die waren ja die Feinde der Juden, als sie zurückkamen aus Babylon und den zweiten Tempel bauten. Diese Feindschaft hat sich weiterentwickelt. Und schließlich haben die Samariter auch einen Tempel gebaut, aber nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Garizim. Wir haben den Berg Garizim ja schon in 5. Mose angetroffen. Der kommt ja wiederholt vor. Und die haben also die fünf Bücher Mose übernommen von den Juden, aber die haben diese Stelle anders ausgelegt. Der Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt, steht ja nirgends Jerusalem. Sie haben gesagt, das ist nicht Jerusalem, das ist der Garizim. Die Juden beten eigentlich am falschen Ort an. Nur wir beten am richtigen Ort an, auf dem Garizim. Schauen wir mal in Vers Johannes 4, Vers 19. Der Herr hat ja vorher gesagt zu dieser Frau, ruf mal deinen Mann. Er hat gesagt, ich habe keinen Mann. Das ist richtig. Du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also fünfmal war sie verheiratet und jetzt im Konkubinat. Das ist gar nicht ihr Mann. Ein Mann im Konkubinat ist kein Mann. Also schon ein männliches Wesen, aber ich meine kein Ehemann. Und dann, da wurde der Boden heiß, und dann fängt die Frau an mit einem anderen Thema, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Zeigt sie auf den Gerizim rüber. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Sie realisiert, das ist ein Prophet, der könnte mal das Auslegungsproblem zwischen Juden und Samariter klären. Wie soll man das verstehen? Und dann hat der Herr gesagt: Schau, das spielt jetzt bald überhaupt keine Rolle mehr. Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, Gerizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an, also wir Juden, und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Hat also geklärt, schau mal, ich meine an sich, ihr Samariter habt gar keine richtige Beziehung zu Gott. Ihr betet an und wisst nicht was. Die Juden wissen wenigstens was. Aber jetzt kommt sowieso ein Wechsel. Bald wird man nicht mehr in Jerusalem anbeten. Und jetzt kommen die wahrhaftigen Anbeter und die werden Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Und da ist der christliche Gottesdienst vorausgesagt worden. Ist vorausgesagt worden, dass der Gottesdienst auf Zion aufhören wird. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört und bis heute ist er nicht mehr aufgebaut worden. Also eine interessante Dimension, die da hervorkommt. Gerade in Verbindung mit dieser 5. Mose-Lehre, Gott ist Geist. Das ist die große Lehre aus 5. Mose. Und darum kann Gott auch nicht durch ein Bild dargestellt werden. Und weiter betont das 5. Buch Mose, es gibt nur einen einzigen Gott. Ich habe eine Reihe von Stellen hier aufgeschrieben aus Kapitel 4, 6, 7 und 10. Wir lesen 6, Vers 4. Und das ist übrigens das Glaubensbekenntnis im Judentum. Jeder orthodoxe Jude muss diese Stelle aufsagen jeden Tag. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, v'havda et Adonai Elohecha, b'chol levavcha, u'v'chol nafshecha, u'v'chol mo'odecha. Das ist das, was jeden Tag wiederholt werden muss. Also, es gibt nur einen Gott. Aber interessant ist, dass das Wort eins, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Echad, kann im Hebräischen eine zusammengesetzte Einheit bedeuten. Und das Neue Testament lehrt, ja, es gibt nur einen Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Und selbst das Alte Testament gibt eine Fülle von Hinweisen, die dann im Neuen Testament voll entfaltet werden, eben die Trinitätslehre. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Denn hier finden wir das, was der Herr Jesus bezeichnet hat, als das größte Gebot. Matthäus 22, 35 bis 40 wurde er von einem Gelehrten gefragt: Wie verstehst du das? Was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Und dann hat der Herr gesagt: Schau, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6, Vers 4. Und das nächste im Gleiche, und deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 18, Vers 4. Ist ganz interessant, wir denken, ja, das ist eigentlich gar nicht so, nichts Besonderes, diese Antwort. Die ist sehr besonders. In der rabbinischen Literatur wird an verschiedenen Stellen darüber diskutiert, was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Wie könnte man diese Hunderten von Geboten gewissermaßen auf den Punkt bringen? Und diese Antwort, die der Herr dort gegeben hat, Matthäus 22, findet man in der ganzen rabbinischen Literatur so nicht. Diese Zusammenfassung: Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. als Zusammenfassung der ganzen Tora. Die Liebe zu Gott ist sehr interessant, denn die wird 10-mal erwähnt in 5. Mose. Ich habe hier alle Stellen angegeben. Also hier, Kapitel 6, Vers 5, und dann geht es weiter mit Kapitel 10, 11, 13, 19, 30. 10-mal. Liebe zu Gott. Und da wird deutlich gemacht gegenüber Israel, Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das ist nicht der Gehorsam eines Hundes, sondern es ist echt Gehorsam aus Liebe. Und darum können wir den Kreis wieder schließen. Wir haben doch ganz am Anfang gelesen, gewissermaßen als Überschrift über das 5. Buch Mose in einer neutestamentlichen Anwendung. Der Herr sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Natürlich sind wir als Christen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Also darum, wenn wir das 5. Buch Mose lesen, können wir nicht einfach alle Gebote auf uns übertragen. Aber es gibt von den neutestamentlichen Geboten sehr viele Übereinstimmungen mit 5. Mose. Viele Dinge, die wir im Gesetz vom Sinai formuliert finden, finden wir auf einer höheren Ebene formuliert im Neuen Testament. Und darum sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält, das sind die Gebote des Messias. Wer also das Gesetz des Messias hält, seine Gebote, der ist es, der ihn liebt. Und weiter, wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Es ist ein Unterschied zwischen die Gebote halten und das Wort halten. Gebote sind ganz ausdrückliche Befehle. Finden wir in der Bibel ganz klare Befehlsformen. Das sind Gebote. Und dann gibt es Dinge, die eigentlich aus der großen Linie, aus der großen Aussage heraus geschlossen werden müssen. Also, wenn die Mutter der Tochter sagt, sie soll die Wäsche abhängen um 5 Uhr, dann geht sie weg, um 3 Uhr beginnt es zu regnen und die Tochter hängt es dann ab, dann hat sie nicht ihr Gebot, aber ihr Wort gehalten. Weil sie genau weiß, wie die Mutter denkt. Also das Wort halten ist, dass wir Gottes Gedanken, die wir aus dem ganzen Wort erschließen können, halten. Die Gebote halten, das sind die ganz konkreten, in einem Satz nachlesbaren Befehle im Neuen Testament. Also, wir sehen, wie das 5. Buch Mose eine sehr starke Beziehung zum Neuen Testament hat. Die Prinzipien entsprechen sich. Liebe zu Gott. Aber umgekehrt finden wir in diesem Buch Gottes Liebe zu Israel. Und das ist die große klassische Stelle. 5. Mose 7, Vers 6. Und die Stelle ist hochbedeutsam, weil hier das Wort Liebe als Hauptwort, Ahava, zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Ahava, es gibt ja auch ein Produkt, eine Linie in Israel, die heißt Ahava, ja? Die Tote Meerprodukte. Das heißt also nichts anderes als Liebe. Aber wir haben keine Aktien dort. Also da haben wir dieses Wort Ahava, Liebe. 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Volk des Eigentums zu sein. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sie waren ein Sklavenvolk in Ägypten. Sondern wegen des Herrn Liebe zu euch. Das erste Mal in der Bibel, Ahava. Gottes Liebe zu Israel. Und hier haben wir die Begründung für die Auserwählung Israels. Das hat ja schon so viele Menschen geärgert, dass Israel das auserwählte Volk ist. Warum? Und hier haben wir die souveräne Antwort. Gott sagt, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, ich habe euch einfach geliebt. Das ist Gottes souveräne Liebeswahl. Und die muss der Mensch einfach stehen lassen. Aber über dieses Volk wollte er alle anderen Völker segnen. Der Messias kam aus Israel, um dann das Evangelium allen Völkern zu bringen. Dann auch in Kapitel 10, Vers 15 wird über Gottes Liebe zu Israel gesprochen. Das gibt diesem Buch, diesem feierlichen Buch, am Eingang zum verheißenen Land ein ganz besonderes Gepräge. Gott liebt Israel und Gott fordert Israel auf, auch ihn zu lieben. Und das kann Israel zeigen durch Gehorsam, nicht wie ein Hund, sondern durch Gehorsam in Liebe zu Gott. Wir sind ja immer noch dran an Besonderheiten des fünften Buches Mose. Und da haben wir eine interessante Stelle in Kapitel 21, 22. Da geht es um den Fluch eines Gehängten. Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Ein Gehängter ist unter Gottes Fluch. Nun, das Dramatische ist, der große Prophet aus 5. Mose 18 ist gekommen. Und Gott hat gesagt, ihr sollt auf alles hören, was er euch sagen wird. Aber wir wissen, dass der große Prophet gehängt wurde an ein Holz. Aber das 5. Buch Mose hat bereits gesagt, der Gehängte ist ein Fluch Gottes. Und den Zusammenhang zu dieser Stelle hat man ganz klar gesehen. Der Herr Jesus wurde ja am Freitag, am Karfreitag, gehängt ans Holz. Und dann kamen doch die führenden Juden zu Pilatus und sagten, kannst du uns erlauben, dass wir die Gekreuzigten abnehmen, noch bevor es Abend wird, damit gewissermaßen nicht dieser Fluch über unser Land kommt. Darum wollten die unbedingt, dass die Gekreuzigten noch am selben Tag, bevor vor Sonnenuntergang um 6 Uhr, abgehängt wurden. Also der Zusammenhang war ganz, ganz klar da. Und in Galater 3 wird das aufgenommen. Von dem Apostel Paulus. Und er sagt etwas ganz Erschütterndes. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Zitat 5. Mose 21, 23. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also hier wird deutlich bezeugt, Christus ist ein Fluch geworden, aber für uns, er der Vollkommene, wurde ein Fluch Gottes am Kreuz, damit der Segen, den Gott Abraham versprochen hat für alle Völker, auch auf alle Völker, auf Menschen aus allen Völkern kommen könnte. Jetzt lassen wir das offen, Galater 3. Das 5. Buch Mose sagt nämlich auch, in 5. Mose 27, 26. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Das ganze Volk sage Amen. So sei es. Jawohl. Das 5. Buch Mose bringt jeden Menschen unter Gesetz, unter einen göttlichen Fluch. Denn der Mensch, der einmal ein Gebot nicht einhält, kommt unter den Fluch Gottes. Im gleichen Buch. Ich habe das mal mit einem Juden studiert, in der Kantonschulzeit. Da habe ich ihm gesagt, können wir mal miteinander über den Messias diskutieren. Er hat das gut gefunden, hat mich dann zu sich eingeladen. Und da haben wir so 5. Mose aufgeschlagen. Zuerst mal diese Stelle. Schau mal, jeder Jude, ein Orthodoxer, der nicht alles einhält, und wer kann das, ist unter dem Fluch. Aber schau mal, im gleichen Buch, ein paar Kapitel vorher, steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt schau mal, Christus ist gekreuzigt worden, er hing am Holz, er wurde ein Fluch, damit wir die Möglichkeit hätten, von diesem Fluch des Gesetzes frei zu werden. Und das war es nicht meine Erfindung, obwohl die Argumentation war natürlich verblüffend, oder? Aber das habe ich alles aus dem Galaterbrief. Galater 3 sagt nämlich der Apostel Paulus, Vers 10 meine ich. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, also auf dem Grundsatz von Gesetzeswerken stehen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist das Zitat aus 5. Mose 27, 26. Und so führt das 5. Buch Mose über das Thema des Fluches, der auf jedem Juden ruht, hin zu dem Fluch des Messias und damit zum Segen Gottes durch das Evangelium. Es ist also ganz dramatisch eigentlich, wie das 5. Buch Mose das ganze Volk Israel gewissermaßen unter die Last des Fluches bringt, um es zwingend, absolut zwingend, letztlich zum Messias, dem verheißenen großen Propheten, hinzuführen. Und ihr sollt hören auf alles, was ihr sagen wird. Und wenn wir bei diesem Thema Fluch sind, dann führt das uns zum nächsten Punkt. 5. Mose 27, da hat Mose angeordnet, wenn ihr dann ins Land kommt, dann müsst ihr nach Norden gehen, in das Gebiet von dem Berg Garizim und dem Berg Ebal. Und da sollt ihr dann den Fluch aus diesem Buch auf dem Berg Ebal verkündigen. Da muss also eine Gruppe dort oben sein und den Fluch ausrufen. Und eine andere Gruppe auf dem Berg Garizim, auf dem Berg des Segens, den Segen aus 5. Mose verkündigen. Und das Volk sollte dort das hören. Wenn ihr nicht auf alle diese Worte hört, dann werdet ihr aus dem Land hinausgeworfen. Wo liegt der Berg Garizim und der Berg Ebal? Diese beiden Berge im Westjordanland überschatten die Stadt Nablus, biblisch Sichem. Das ist eine der größten Palästinenserstädte heute. Dort musste Israel stehen und Segen und Fluch aus 5. Mose hören. Und das Dramatische ist, wenn man dort steht und diese Berge anschaut, dann merkt man sofort, dass einer höher ist als der andere. Der Berg Garizim liegt 881 Meter über Meer und der Ebal 938. Der Berg des Fluches ist höher. Und das entspricht übrigens genau an der Segen- und Fluchverkündigung in 5. Mose 28. 1 bis 14 beschreibt den Segen und 15 bis 68 den Fluch. Merkt man, dass der Berg ein bisschen höher ist. Warum? Ja, weil Gott wusste, dass kein einziger wird dem Fluch entgehen in Israel. Das ganze Volk kommt unter den Fluch, aber das war nicht aus keinem anderen Grund, als was Paulus sagt in Galater 3. Das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus, auf den Messias hin. Das Gesetz sollte Israel zwingend auf die Erlösung in den Messias hin vorbereiten. Also an einem ganz dramatischen Ort, auch heute, Nablus, Sichem. Übrigens, die Samariter, die haben ja als Tempelberg den Berg Gerizim gewählt. Natürlich, die wollten den Segen und nicht den Fluch. Darum haben sie das so ausgelegt. Und die haben sogar die Bibel gefälscht. In den 10 Geboten, in 2. Mose 20, haben sie noch ein Gebot eingefügt, das sagt, du sollst den Herrn anbeten auf dem Berg Gerizim. Die haben also die 5 Bücher Mose, da, was für sie wichtig war, haben sie es gefälscht. Also das hat nicht erst begonnen mit der Neuen Weltübersetzung, solche systematischen Arbeiten, sondern das ist schon ein bisschen älter. Also für die es nicht wissen, die Neue Weltübersetzung, das ist die Übersetzung der Zeugen Jehovas. Eine systematische Verfälschung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Ja, es beginnt schon in 1. Mose. Da übersetzen sie anstatt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gottes wirksame Kraft schwebte über den Wassern. Weil sie nicht glauben, dass der Geist Gottes eine Person ist. Ja. Gut, lassen wir das. Nächster Punkt. 5. Mose 28 gibt eine prophetische Übersicht über ganz Israel, die ganze Geschichte mit Segen und Fluch. Es ist Zeit für Pause. Da fahren wir weiter. Um 4:15. Wir sind alle etwas müde, nehme ich an. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Vor der Pause haben wir geendet mit dem Titel, der jetzt vor uns steht, prophetischer Überblick mit Segen und Fluch, 5. Mose 28. Es ist ein ganz dramatisches Kapitel. Wenn es in der Synagoge in der jährlichen Lesung drankommt, darf man es nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Alle Flüche von Vers 15 bis 68 haben sich in der jüdischen Geschichte so dramatisch erfüllt. Wir haben ja bereits davon gelesen, wegen des Schreckens, den deine Augen sehen werden. Erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Am Morgen sagst du, wäre es doch Abend, am Abend wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Verfolgt unter allen Völkern der Erde. Der Segen, der beschrieben wird als Folge des Gehorsams gegenüber Gottes Wort, in den Versen 1 bis 14, hat sich erfüllt in der Zeit Josuas. Das war eine goldene Zeit Israels. Auf dem Blatt habe ich verwiesen auf Josua 21, 45 und 23, 14. 21, 45, es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Später unter Salomo, da haben wir die höchste Blütezeit Israels. 1. Könige 8, 56 sagt, dass in dieser Zeit all diese guten Worte sich erfüllt haben. Aber auch der Fluch hat sich erfüllt. Ich lese 5. Mose 28, Vers 15, nur der Beginn. Es wird aber geschehen, wenn du nicht der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Und so weiter und so fort. In diesen Versen wird unter den aufgezählten Flüchen auch der Fluch des Landverlusts beschrieben. Und zwar dreimal. In Vers 25 am Schluss. Und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Und eine dritte Stelle, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wenn wir die Geschichte Israels überschauen, da finden wir drei Wegführungen in die Gefangenschaft. Die erste, wie auf dem Blatt angegeben, war die Wegführung der 10 Stämme durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus. Und von da aus haben sich die 10 Stämme zerstreut, sodass man ihre Spuren in der Geschichte zumeist verloren hat. Da hat sich Vers 25 erfüllt. Später, die 2 Stämme im Süden, Juda und Benjamin, blieben zurück. Die wurden aber weggeführt in den Jahren 605 bis 582 vor Christus in die Gefangenschaft nach Babel. Und das war das Ende des Königtums. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Dann kamen sie aber nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück, bauten den 2. Tempel und sollten dem Messias begegnen. Als der Messias gekommen war, wurde er von der Masse verworfen und so kam der 3. Fluch, die Wegführung der Juden unter alle Völker ab dem Jahr 70. Und das haben wir deutlich, während es in Vers 36 heißt, zu einer Nation führen, heißt es in Vers 64, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich ganz wörtlich erfüllt in einem jahrhundertedauernden Prozess ab dem Jahr 70. Interessant ist aber Folgendes, der Fluch des Gesetzes nennt keine 4. Wegführung. Nur die 3. Und die haben sich alle erfüllt. Keine 4. Was wir heute sehen, ist eine Unmenge von Juden, das sind Millionen, die seit 1882 zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Ganz entsprechend den Prophezeiungen im Alten Testament, eine Fülle von Prophezeiungen spricht davon. Und das haben wir alles auch in 5. Mose. 5. Mose spricht also über Landverlust, Zerstreuung unter alle Völker. Ich habe noch eine Reihe weiterer Stellen gegeben aus Kapitel 4, 11, 28 und 29. Aber dann von einer Rückkehr ins Land in der Endzeit. Kapitel 4, 29. Vers 27 sagt noch, der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Vers 29, aber ihr werdet von dort den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. In deiner Bedrängnis und wenn alle diese Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, wirst du umkehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird des Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Also Gott sagt, ich werde Israel nie aufgeben, auch wenn sie unter die Völker zerstreut sind. Israel kommt zurück. Und da sehen wir, wie die katholische Theologie und auch die der alten Reformatoren, die war in dieser Hinsicht falsch. Und gesagt hat, Israel hat keine Zukunft mehr. Das 5. Buch Mose nennt alle 3 Wegführungen und spricht, am Ende der Zeit bringe ich euch zurück ins Land. Und ich denke an den Bund mit Abraham, den Bund mit den Vätern. Das war ein Bund aus Gnade, 1. Mose 15. Das ist schon eindrücklich. Auch in Kapitel 30, Vers 3, spricht Mose von der Rückkehr aus allen Völkern. Und zwar vergegenwärtigen wir uns das zu der Zeit, als das Volk am Eingang zum Land stand. Da spricht er bereits von der Rückkehr ins Land. 30,3 oder Vers 1, und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr dein Gott dich vertrieben hat, und umkehrst zu dem Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, so wird der Herr dein Gott deine Gefangenschaft oder dein Schicksal wenden und sich deiner erbarmen, und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, zum Beispiel in der USA, so wird der Herr dein Gott von dort dich sammeln und von dort dich holen. Und der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen. Und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Das ist schon gewaltig. Also die endgültige Wiederherstellung aus Gnade auf der Grundlage des Abraham-Bundes war in 5. Mose bereits deutlich vorausgesagt. Übrigens, in Hesekiel 37 wird präzisiert, Hesekiel 36 wird präzisiert, dass Gott dieses Volk im unreinen Zustand ins Land zurückführt und dann wird er sie reinigen. Wir haben gelesen in 5. Mose 4, wenn du in der Endzeit, wenn dich diese Dinge treffen werden, und ganz besonders sind ja diese Flüche gekommen in der Nazizeit, aber nicht nur dann, durch alle Jahrhunderte, aber dann ganz besonders schrecklich. Und da sagt der Herr, dass wenn in der Endzeit dich diese Flüche treffen und du umkehrst. Aber Hesekiel 36 präzisiert, das Volk kommt zurück im unreinen Zustand und wird dann in der Not im Land schließlich zur Umkehr kommen. Und in diesem Licht müssen wir die Not Israels auch heute sehen. Gott bringt dieses Volk in eine solche Not, wo sie schließlich keinen Ausweg mehr sehen werden, als durch Gnade allein. Das ist in Gottes Regierungswegen, damit schließlich diese völlige Wende des Schicksals kommen wird und er diesem Volk am Schluss mehr wohltun wird, als er den Vätern wohlgetan hat. Dann kommen wir noch kurz zu dem Lied Moses. Das ist etwas ganz Besonderes. Da hat Mose dem Volk noch ein Lied gelehrt. Und ein ganz besonderer, zu Herzen gehender Vers ist Vers 4, wo es heißt von Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist das Lied Moses. Später im zweiten Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien, hat man das Lied Moses jeweils beim Sabbat-Zusatzmorgen-Brandopfer gesungen. Um 9 Uhr. Und dann um 3 Uhr beim Sabbat-Zusatzopfer hat man 2. Mose 15, das Lied des Lammes, gesungen. Johannes sieht in seiner Vision, wie Menschen, die durch die große Drangsal gegangen sein werden, im Himmel sind, im himmlischen Tempel. Und was machen sie? Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Johannes verstand sofort, das ist Sabbat. Sabbat im Himmel. Das sind solche, die in der Zukunft durch die größte Drangsal, in die Israel hineinkommt. Das ist noch nicht jetzt. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was für Israel kommen wird. Aber das führt dann schließlich zu dieser Umkehr des Überrestes. Aber Johannes sieht diese Überwinder im Himmel und sie singen das Lied Moses. Menschen, die die schlimmste Zeit auf Erden erlebt haben, ohne irgendwelche Bitterkeit gegenüber Gott, singen sie gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist in Anspielung an, was ich gelesen habe. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Gottes Treue wird so eindrücklich bezeugt in 5. Mose. Auch wenn das Volk durch Untreue zu Fall kommen wird, in seiner Treue wird er erweisen, dass seine Wege alle gerecht sind. Dass er ein Gott der Treue ist. Nun kommen wir zu einem Strukturvergleich von 5. Mose mit dem Neuen Testament. Wir haben nämlich drei große Teile. Moses macht einen Rückblick auf die Wüstenwanderung, Kapitel 1 bis 4. Dann kommen die Gesetze, die grundsätzliche Lehre, 5 bis 28. Und dann prophetischer Ausblick, 5 bis 27 soll das heißen. Und dann Ausblick 28 bis 34. Beim Rückblick, Teil A. Er entspricht A-Ausblick, 28 bis zum Schluss. Da haben wir eigentlich eine Aufteilung von dem, dass Mose zuerst besonders über das Versagen Israels in der Wüste spricht, Kapitel 1, und dann über den Sieg, Kapitel 2 bis 4. Und beim Ausblick spricht er zuerst über Gericht und schließlich über die kommende Herrlichkeit Israels. So können wir sagen, beim Rückblick, da haben wir eine Verbindung zu den Evangelien, wo zum Beispiel verschiedentlich gezeigt wird, wie die Jünger versagt haben. Was gipfelt in der Verleugnung des Petrus. Aber in der Apostelgeschichte, da finden wir dann den Sieg. Die Jünger, erfüllt mit dem Heiligen Geist, werden völlig verändert, sodass sie ein Leben des Sieges führen. Dann die grundsätzliche Lehre, der Mittelteil, entspricht den Lehrbriefen im Neuen Testament, die 21 Briefe. Und am Schluss der Ausblick, zuerst Gericht, entspricht dem letzten Bibelbuch, die Offenbarung. Kapitel 1 bis 20 beschreibt das Gericht und 21 bis 22 die künftige Herrlichkeit. Also es ist interessant, diese Analogie zu sehen im Aufbau, verglichen mit dem Neuen Testament. Das nächste steht eng in Verbindung. Man hat nämlich in den vergangenen Jahrzehnten hat man viele Dokumente der alten Hethiter studiert. Die Hethiter waren ein großes, mächtiges Militärvolk im Nahen Osten. Ihr Zentrum war in der heutigen Türkei, in Bogatskoy. Dort kann man die Ausgrabungen besuchen. Aber das Hethitische Reich hat sich von der Türkei stark im Nahen Osten ausgeweitet. Sie haben auch Offiziere aus anderen Ländern ausgebildet. Zum Beispiel Uriah in der Armee von David. Das war ein Hethiter. David wusste schon, warum er einen Hethiter in der Armee hatte. Nun, die Hethiter kannte man eigentlich bis Ende 19. Jahrhundert nur aus der Bibel. Und da hat die liberale Theologie gesagt, da sieht man, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Die spricht so oft über die Hethiter und die hat es nie gegeben. Wir haben nämlich nie in den von der Bibel unabhängigen Geschichtsbüchern oder in der Archäologie irgendetwas von einem hethitischen Volk gefunden. Ja gut. Und solche, die an Gottes Wort glaubten, die haben einfach gewartet, bis dann Ende 19. Jahrhundert und ganz besonders Anfang 20. Jahrhundert wurden die großen Ausgrabungen gemacht und die hethitische Kultur kam als eine Hochkultur ans Licht. Und da hat man also auch viele Dokumente aus dem 2. Jahrtausend vor Christus ausgegraben und hat gesehen, wie die Hethiter viele Vasallenverträge geschlossen haben mit unterworfenen Völkern. Man hat die Form dieser Verträge studiert und dann ist plötzlich ans Licht gekommen. Die Struktur, wie die aufgebaut sind, entspricht genau dem Aufbau des 5. Buches Mose. Das 5. Buch Mose entspricht also den hethitischen Verträgen, mit Untergebenen. Und da geht es ja um einen Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hat. Übrigens, die Hethiter werden in den 5 Büchern Mose 29 Mal erwähnt. Ich habe hier in der Fußnote 2 alle Stellen aufgeführt. Also nichts von einem Märchenbuch, sondern die Bibel kannte das hethitische Volk, das übrigens am Ende des 2. Jahrtausends vor Christus untergegangen ist. Und damit auch diese Vertragsform. Im 1. Jahrtausend vor Christus kannte man diese hethitische Vertragsform nicht mehr. Aber das 5. Buch Mose ist nach dieser Vertragsform aufgebaut. Schlussfolgerung, wenn uns die liberale bibelkritische Theologie sagt, das 5. Buch Mose sei eine Fälschung aus der Zeit von Josia, 621 vor Christus, dann müssen Sie uns erklären, warum das in einer Vertragsform aufgeschrieben ist, die man damals gar nicht mehr kannte. Also die ganze Struktur des 5. Buches Mose weist hin, dass es ein Buch aus dem 2. Jahrtausend vor Christus ist. Und Mose lebte in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Also wir sehen, wie eine Attacke nach der anderen, die man von der bibelkritischen Theologie gegen die Bibel gemacht hat, die musste fallen. Und das ist also etwas sehr Neues. Jetzt hier auf dem Blatt sehen Sie den Aufbau. Diese Verträge hatten zuerst ein Vorwort. Genauso wie in 5. Mose 1, 1 bis 5. Dann gibt es eine geschichtliche Einleitung, wo gewissermaßen zurückgeblickt wird auf die Vorgeschichte der beiden Vertragsparteien. Das entspricht 1 Vers 6 bis 4, 49, wo Mose die vergangene Zeit seit dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung beschreibt. Dann kommen die Vertragsabmachungen. Das entspricht genau den Geboten, die Mose in Kapitel 5 bis 26 aufzählt und vorstellt. Dann folgt in den hethitischen Verträgen Segen- und Fluchankündigungen. Wenn man den Vertrag einhält, Segen. Wenn man ihn nicht einhält, Fluch. Und weiter wird dann der Vertragsvollzug gemacht. Das entspricht genau dem, was wir in Kapitel 27 bis 30 finden. Dann gibt es in den hethitischen Abmachungen einen Ausblick. Da werden Maßnahmen getroffen für die Fortsetzung und den Erhalt des Vertrags. Zeugen werden aufgerufen und es wird über die Hinterlegung des Textes gesprochen und über seine periodische öffentliche Lesung. Das entspricht genau, was wir in Kapitel 31 bis 33 haben. Da wird auch Himmel und Erde werden als Zeugen aufgerufen. Kapitel 32, Vers 1. Horcht ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Dann weiter haben wir gesehen, das 5. Buch Mose musste bei der Bundeslade hinterlegt werden und alle 7 Jahre öffentlich verlesen. Es geht wirklich im Detail auf. Und da haben wir wieder mal so ein schönes Beispiel. Damals, bis noch vor ein paar Jahrzehnten, hat man also behauptet, wer noch glaubt, dass das 5. Buch Mose von Mose ist, der ist einfach wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Und viele Theologen sagen es heute noch, weil sie das nicht wissen. Echt, das ist ein Problem. Dass das Studium der Theologie oft sehr unabhängig gemacht wird von der Altorientalistik, also von der Archäologie des Nahen Ostens und so weiter. Das ist echt das Problem. Ja gut, es ist einfach so. Und wir müssen einfach sagen, ein schlichter Glaube, der die Bibel so nimmt, wie sie sagt, und sie sagt, Mose hat dieses Buch geschrieben, der schützt vor Irrtum. Und man muss manchmal einfach ein bisschen lange warten, bis dann die Wissenschaft auch so weit ist wie der einfältige Glaube. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. 5. Mose 34 beschreibt, wie Mose nach Vollendung der Reden auf den Berg Nebo gehen muss, um von dort aus hinüberzuschauen ins verheißene Land. Dieser Berg gegenüber von Jericho ermöglicht bei gutem Wetter einen Blick bis nach Galiläa. Ganz eindrücklich. Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisgah, der Jericho gegenüber ist. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis Dan und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meer, das Mittelmeer, und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab, nach dem Mund des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Es wurden die Tage des Weinens, der Trauer um Mose vollendet. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Mose repräsentiert das Gesetz. Er sah also den ganzen Reichtum der Segnungen Gottes im Land. Mit seinen Augen. Und er prophezeite auch über den Messias, das haben wir gesehen. Und so hat das Gesetz Mose eigentlich auf den Messias hingewiesen und auf all die Segnungen, die der Messias einmal bringen würde. Aber das entspricht genau eben dem Namen. Gesetz auf Hebräisch Torah kommt von der Wurzel Hora, den Finger ausstrecken, lehren, weisen, hinweisen. Man kann auch übersetzen wie Martin Buber, Weisung anstatt Gesetz. Und so weist das Gesetz hin auf den Erlöser. Das Gesetz wies also auf Jesus Christus und den Segen in ihm hin. Aber wir haben gelesen, Mose hat das gesehen gegenüber von Jericho, der Stadt, die unter den Fluch kommen sollte. Josua 6. Das erinnert uns an den Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 10. Das Gesetz bringt den Menschen unter den Fluch Gottes. Dritter Punkt. Mose konnte das Volk nicht in das gesegnete Land bringen. Und das entspricht der neutestamentlichen Lehre, das Gesetz kann niemand retten. Römer 8, Vers 3, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte als Sündopfer. Das Gesetz konnte also nicht den Menschen in den Segen Gottes führen, sondern nur zum Fluch. Aber es wies auf den Retter hin. Mose war auf dem Nebo, dem Gipfel des Pisgah. Pisgah heißt auf Deutsch Teil, Stück. Hebräer 7, 18 bis 19 erklärt, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Es konnte niemanden retten. Nicht, weil das Gesetz nicht gut war, aber weil das Material nicht gut war. Nicht wahr, wenn Michelangelo aus einem Sandhaufen eine schöne Skulptur machen sollte, das geht nicht, er braucht Granit dazu. Und wenn das Gesetz aus Menschen, die durch und durch verdorben sind, etwas Gutes machen sollte, da geht das nicht. Das Material ist nichts wert. Weil das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Aber Mose hatte Kraft bis zum Ende, haben wir gesehen. Er brauchte keine Brille, wenn es damals eine gegeben hätte. Mit 120 Jahren. Kraft bis zum Ende. Das Neue Testament lehrt in Römer 7, 12 und 14, das Gesetz ist heilig, gerecht, gut und geistlich. Das Gesetz ist göttlich, ist nicht menschlich. Aber nun haben wir gefunden, Moses Nachfolger war Josua. Josua führte das Volk ins Land. Hebräisch Josua, Jehoshua. Die griechischen Übersetzer des Alten Testaments, die Septuaginta, 280 vor Christus, oft zitiert im Neuen Testament, hat das hebräische Wort Jehoshua wiedergegeben mit der Form Jesus. Ja, darum heißt zum Beispiel im griechischen Text, Hebräer 4, Vers 8, heißt Josua wörtlich Jesus. Und so weist Josua auf wunderbare Art hin auf Jesus Christus. Also so wie Mose nicht hineinführen konnte, nur Jesus, so hat eben nur der Herr Jesus Christus Menschen durch die Erlösung in den Segen hineinführen können. Zwischen Mose und Josua war eine vollständige Einheit. Wir haben gelesen, Mose hat Josua die Hände aufgestützt, aufgelegt. Es geht also um eine Handaufstützung. Das Gewicht von Mose wurde gewissermaßen auf Josua übertragen. Völlige Harmonie. Und wir haben heute Morgen gelesen, Johannes 5, 46 bis 47, sagt der Herr Jesus, ihr erforscht die Schriften und meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Sie sind es, die von mir zeugen. Moses hat von mir geschrieben. Völlige Harmonie zwischen Christus und dem Gesetz. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, 17, dass er gekommen war, nicht um aufzulösen, sondern in seinem Leben hat er das Gesetz in seiner ganzen Fülle dargestellt. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Und schließlich haben wir gelesen, dass Mose starb und Gott hat ihn begraben. Und das ist schon ganz außergewöhnlich. Das finden wir nie mehr in der ganzen Bibel, dass Gott einen Menschen begräbt. Warum hat Gott das getan? Weil er wusste, dass die Knochen von Mose, die würden Israel garantiert zum Verhängnis des Götzendienstes werden. Und so hat Gott ihn begraben, sodass niemand Mose finden konnte bis heute. Und in diesem Zusammenhang muss das gesehen werden, die Stelle in Judas 9. Dort schreibt Judas, dass der Satan mit dem Erzengel Michael einen Streit geführt hat um den Leib Moses. Was interessiert sich der Satan für den Leichnam von Mose? Er wollte ihn bekannt machen, um Israel in den Götzendienst zu stürzen. Und Michael, der nach Daniel 12, Vers 1 Fürst ist für Israel, er steht speziell für Israel, hat dagegen gekämpft, dass das nie bekannt werden durfte. Eine Parallele noch, 2. Könige 18, 4, dort wird gesagt, wie in der Königezeit die eherne Schlange von Mose als Götzenbild verehrt worden ist. Und da verstehen wir also, warum Gott Mose mit diesem außergewöhnlichen Grab in Jordanien geehrt hat. Aber die jordanische Archäologie wird Mose nie zutage fördern. Ja, dann sind wir damit am Ende angelangt. Und das gibt dann die Brücke zum Buch Josua, der eben hinweist auf Jesus und das Volk in den Segen Gottes hineinführt. Ich schlage vor, dass wir noch die restlichen Minuten brauchen für gemeinsames Gebet. Es können verschiedene ganz kurz und möglichst laut beten.